von ungefähr 56.000 Mark wird Radio Dreieckland dieses Jahr dadurch sparen. Und dadurch wird unser Loch im Haushalt, den wir anhand unseres Haushaltsplans für 1990 errechnet haben, wenigstens um diese Summe geringer werden. Allerdings möchte ich das an dieser Stelle damit verbinden, zu sagen, dass das überhaupt nicht heißen sollte, für uns jedenfalls, dass jetzt wir Ruhe haben und niemand mehr in den Freundeskreis eintreten sollte. Erstens war unser errechnetes Loch für den Haushalt 1990 ungefähr 100.000 Mark, das heißt, die Hälfte davon wäre jetzt zurückgenommen. Wir brauchen aber, um den Rest abzudecken, immer noch viel mehr neue Mitglieder. Und außerdem finde ich, man sollte aus diesem Beschluss der Landesanstalt irgendwie so den Schluss ziehen, jetzt erst recht Mitglied werden, jetzt erst recht das freie Radio stärken, weil es ist ja auch eine Sache der Demokratie, eine Sache der Finanzen und der Demokratie, wie viele Leute hinter Radio Dreieckland stehen und damit es möglich machen, dass wir auch medienpolitisch zum Beispiel noch mehr erreichen können seitens der Landesanstalt. Denn das Geld, was sie jetzt ausgibt, um auch neben Radio Dreieckland kommerzielle Sender zu unterstützen, das könnte die Landesanstalt unserer Ansicht nach benutzen, um ausschließlich freie Radios zu unterstützen. Und dann wäre vielleicht unser Traum von einem Netzwerk freier Radios in Baden-Württemberg auch ein Stück näher an uns dran. Also, jetzt möchte ich hiermit nochmal durchgeben. Bitte werdet Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland, tretet ein, stärkt dieses Radio, stärkt es von der Demokratie her, von seiner Unabhängigkeit, von seinen Finanzen her. Der Mitgliedsbeitrag ist nicht sehr hoch, 80 Mark für Verdienende, 40 Mark für Nichtverdienende. Ihr könnt uns gleich jetzt hier anrufen, im Studio erklären, dass ihr Mitglied werden wollt oder aber uns auch anschreiben. So, nach dieser langen Vorrede jetzt aber zu unserem Themenüberblick. Zunächst haben wir heute einige Kurzmeldungen zu unterschiedlichen Bereichen. Wir beginnen mit drei Kurzmeldungen, die sich mit dem Thema Arbeitskampf-Auseinandersetzungen beschäftigen.
Das Billiglohnland DDR und die arbeitsrechtlichen Regelungen in der Bundesrepublik.
Erzieherinnen und Erzieher in Bewegung, in Berlin und in Freiburg.
Die Schreibkräfte an der Universität Freiburg melden sich zu Wort.
So dann eine internationale Kurzmeldung mit nationaler Aktionsbedeutung. Es geht um die Anti-Shell-Kampagne gegen die Apartheidsgeschäfte. So, dann kommen wir zu unseren Schwerpunktbeiträgen.
Die Frauen von Radio Dreieckland treffen sich.
Heute Abend findet mal wieder eine Versammlung aller Mitarbeiterinnen von Radio Dreieckland statt. Um was es geht, erfahren wir in einem kurzen Studiogespräch.
Blick in den Freiburger Gemeinderat.
Zur Stunde tagt er und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema 5 Jahre atomwaffenfreie Zone Freiburg. Wir untersuchten die Relevanz dieses damaligen Beschlusses.
Bewegung in Sachen Atom auch in Frankreich.
Die französische Anti-Atomkraftbewegung will das AKW in Golfech, Südfrankreich, verhindern. Wir sprachen mit einem Teilnehmer der jüngsten Demonstration gegen den Atommeiler.
Nochmal Bewegung, und zwar im östlichen Teil Europas. Bewegung für Eigenständigkeit und Autonomie.
Wir gingen den Auswirkungen der Separationsbestrebungen zum Beispiel in Litauen nach, die diese unzweifelhaft auf die Sowjetunion haben.
Keine Bewegung, nämlich ein Verlust für die kritische linke Bewegung.
Der Dreisam Verlag musste Konkurs anmelden. Wie ist sein Ende einzuschätzen? Oder gibt es noch eine Rettung? Wir haben Christoph Lehr, Geschäftsführer des Dreisam Verlags, zu uns ins Studio eingeladen.
Und wenn die Zeit noch reicht...
Unser letzter Beitrag, einer, der sich mit der jüngsten EG-Apfelnorm beschäftigt. Wie groß müssen EG-Äpfel sein? Oder ganz im Ernst, welche Auswirkungen hat diese Apfelnorm auf Verbraucherinnen und Herstellerinnen? Ja, kommen wir gleich zu unserer ersten Kurzmeldung. Billiglohnland DDR, ausstrahlungsfähig. Der Präsident des noch BRD Deutschen Industrie- und Handelstags, Hans-Peter Stiel, befindet sich zurzeit auf Geschäftsreise in Leipzig. Es geht ihm um die noch bestehenden Hindernisse, die er im Hinblick auf die Einführung der freien Marktwirtschaft in der DDR möglichst rasch beseitigen will. Neben entsprechenden langfristigen Geschäftsabschlüssen geht es dem Deutschen Industrie- und Handelstag deshalb vor allem auch um das erst kürzlich von der DDR-Volkskammer verabschiedete neue Gewerkschaftsgesetz. Dies sei, so Peter Stiel, nicht akzeptabel und ein echtes Investitionshindernis. Das Gesetz sieht unter anderem vor, das Recht auf Arbeit, das Streikrecht für die Beschäftigten, es lehnt Aussperrungen seitens der Arbeitgeber ab und räumt den Gewerkschaften auch Mitbestimmung bei unternehmenspolitischen Entscheidungen ein. Ein Gesetz, würde es auf die bundesrepublikanische Gesetzgebung ausstrahlen, was allen erfolgreichen Initiativen der Unternehmer hier voll entgegenlaufen würde. Die neueste Arbeitskampfstatistik des Arbeitgeberinstituts der deutschen Wirtschaft zum Beispiel führt aus, dass die Bundesrepublik ein Schlusslicht unter den europäischen Ländern darstellt, bezogen auf die verlorenen Arbeitstage je 1000 Beschäftigte pro Jahr. Die Zahl für die Bundesrepublik beträgt 43 verlorene Tage. Italien zum Beispiel weist 1123 Tage auf, mithin das 30-fache der Bundesrepublik. In diesen 43 Tagen der Bundesrepublik sind die Arbeitstage, die aufgrund von Aussperrungen seitens der Kapitalisten verloren gingen, mit enthalten. Die Zahl der Ausgesperrten übersteigt aber in der Bundesrepublik bei Arbeitskämpfen traditionell die Zahl der Streikenden. Und das soll sich ja aufgrund der von Kapitalseite durchgesetzten gesetzlichen Regelungen noch weiter verschärfen. Die Änderung des § 116 Arbeitsförderungsgesetzes aus dem Jahr 1986 erlaubt es den Unternehmern, ihre Beschäftigten auszusperren, wenn ein Betrieb mittelbar, das heißt zum Beispiel wegen stagnierender Zulieferung aufgrund von Streiks in anderen Betrieben, von Arbeitszeitfolgen betroffen wird. Die dann Ausgesperrten erhalten weder Unterstützung vom Arbeitsamt noch durch Sozialhilfe. Hohes Streikrisiko in der Bundesrepublik. Nur der begrenzte Warnstreik ist noch relativ gefahrlos, aber auch relativ bedeutungslos. Hans-Peter Stiel vom Deutschen Industrie- und Handelstag weiß, was er an dieser BRD-Rechtsprechung hat. Gerade zum Beispiel in Anbetracht der Metalltarifverhandlungen, in denen die Gewerkschaften sich genau in den betriebenen Fesseln gegenwärtig bewegen. Nicht von ungefähr also seine Verurteilung des DDR-Gewerkschaftsgesetzes, zu durchsichtig allerdings seine Motivation. Seit mehreren Wochen streiken die Berliner Erzieherinnen und Erzieher der städtischen Kindertagesstätten. Sie fordern einen eigenen Tarifabschluss zwischen ihnen und der Stadt Berlin, der zum Beispiel die Gruppengrößen in den einzelnen Tagesstätten regelt und der die personelle Besetzung verbessern soll. Unzumutbar in pädagogischer wie auch in arbeitsrechtlicher Sicht sei es, wenn die Kindertagesstätten von der Stadt nur noch als Verwahranstalten für Kleinkinder betrieben würden, mit Gruppen von oft 25 bis 30 Kindern und nur einer Erzieherin, einem Erzieher. Auch in Freiburg brodelt es im Erzieherbereich. Insbesondere in kirchlichen Einrichtungen. Die beiden großen Kirchen betreiben in Freiburg weit über die Hälfte aller Kindergärten und Kindertagesstätten. Sehen sich die Beschäftigten Einschüchterungsmaßnahmen seitens des Arbeitgebers Kirche ausgesetzt, wenn sie ihre demokratischen und gewerkschaftlichen Grundrechte ausüben wollen. Auf die Forderung vieler Freiburger Erzieher und Erzieherinnen in kirchlichen Einrichtungen, neue Stellen zu schaffen und die Kindergruppen zu verkleinern, reagierten die Kirchen mit dem Versuch, jegliche gewerkschaftliche Betätigung in ihren Einrichtungen zu unterdrücken. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung der Gewerkschaft ÖTV, öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, protestierten die Beschäftigten dagegen. Ende März wollen sie öffentlich in Freiburg für ihre Forderungen demonstrieren. Unter den Schreibkräften an der Universität Freiburg ist der Unmut seit langem groß. Immer neue Aufgaben und Bereiche werden ihnen aufgepumpt. Bei mieser Bezahlung. Seit einiger Zeit sind sie aktiv. Es gab einige gut besuchte Versammlungen der Schreibkräfte an der Universität. Einen ersten Teilerfolg können sie nun verbuchen. Zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Gewerkschaft ÖTV wurde unlängst ein Tarifvertrag abgeschlossen, der die Schreibkräfte tarifvertraglich schützt, wenn sie an Bildschirmarbeitsgeräten arbeiten. Er umfasst einerseits gesundheitliche Belange, andererseits auch den Ausschluss von Leistungs- und Verhaltenskontrollen durch die neuen Technologien. Es bleibt allerdings die Skepsis, ob dies überhaupt möglich ist. Allerdings regelt dieser Tarifabschluss nur einen Bruchteil dessen, was die Schreibkräfte an der Universität fordern. Ich sprach mit der Personalratsvorsitzenden der Universität Freiburg, Brigitte Schmidt-Vogel, über die Situation der Schreibkräfte vor Ort.
Die finanzielle Situation sieht so aus, dass wir für eine recht niedere Vergütungsgruppe, das heißt Gehaltsgruppe, Höchstforderungen erhalten. Das heißt, bis zu 3 Sprachen in BRT 8 unsere Arbeit leisten müssen. Und das ist natürlich zu dem, was wir dann finanziell erhalten, 1700 netto, in keinem Verhältnis.
Mit freudigem Blick auf die Arbeitslosenstatistik trieb in den letzten Jahren die Universitätsverwaltung die Anforderungen bei Stellenvergaben in die Höhe. Welcher Professor wünscht sich nicht eine Sekretärin mit akademischer Vorbildung, dreisprachig, die sich mit minimaler Bezahlung zufrieden gibt? Der Personalrat nun ist entschlossen, dies nicht länger hinzunehmen. Er will einen neuen Tarifvertrag.
Wir haben die Vorstellung, dass eben der Tarifvertrag, der noch aus dem Jahre 1969 herrührt, und nur das manuelle Schreiben können auf der Schreibmaschine beurteilt hat, dass das dem heutigen Dienst, dass der heutigen Dienstleistung gerecht wird. Das heißt einmal eben die fremdsprachlichen Einmischungen oder auch die fremdsprachlichen Kenntnisse berücksichtigt. Zum anderen eben das Beherrschen eines Schreibsystems, eines Textautomaten oder eines PC. Und wir haben uns hier befasst damit und Vergütungsgruppen dem BRT angeglichen und stellen uns vor, dass wir zwei Gehaltsgruppen höher fordern. Das wäre also dann vergleichbar bei Fremdsprachen oder medizinischer Nomenklatur und Schreibsystem BRT 5C.
Ja, der BAT ist der Bundesangestellten-Tarifvertrag, wonach sich die Vergütung der Beschäftigten richtet. Wie Sie in nächster Zukunft zur Durchsetzung Ihrer Forderungen weiterarbeiten wollen, erläuterte Brigitte Schmidt-Vogel, eben die Personalratsvorsitzende der Universität Freiburg.
Wir wollen das so machen, indem wir jetzt uns hingesetzt haben, gemeinsam eine Forderung aufgestellt haben, einen neuen Tarifvertrag sozusagen erarbeitet haben, den bundesweit verschicken und dann die ÖTV eben beauftragen, hier für uns tarifrechtlich tätig zu werden. Denn nur so kann das dann wieder in den BRT einfließen.
Auf die Frage, wie sie denn nun ihre Durchsetzungschancen beurteilt, meinte sie:
Ja, noch sind wir sehr euphorisch, gerade deshalb, weil wir jetzt so vorangekommen sind. Wir haben in drei Sitzungen immerhin zustande gebracht, dass wir einen Tarifvertrag fixiert haben auf dem Papier, wie wir es uns vorstellen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man die tarifvertragliche Gestaltung kennt, und trotzdem haben wir es geschafft.
Allerdings, entscheidend wird es wohl darauf ankommen, inwieweit die Schreibkräfte vor Ort weiterhin keine Ruhe geben. Und dafür wünscht sich Brigitte Schmidt-Vogel, dass sich noch mehr Kolleginnen und Kollegen aktivieren.
Seit einigen Jahren läuft nun die Anti-Shell-Kampagne, die Kampagne zum Boykott des Shell-Konzerns wegen seiner Unterstützung der Apartheidspolitik in Südafrika, aber auch, weil er einer der weltgrößten Konzerne hier ist und der größte westeuropäische Konzern. In Freiburg ist diese Boykottkampagne noch sehr in den Kinderschuhen. Am kommenden Mittwoch um 20 Uhr ist ein weiteres Treffen abends in der ESG, der Evangelischen Studentengemeinde in Freiburg, in der Turnseestraße 19. Dort treffen sich zum zweiten Mal die Interessierten, die diesen Shell-Boykott in Freiburg unterstützen wollen und die sich überlegen wollen, was es möglich ist zu machen für einen internationalen Aktionstag, der für den 28. April von den holländischen Aktionen vorgeschlagen worden ist, der inzwischen aber von verschiedenen anderen Ländern mit aufgegriffen worden ist, um an diesem Tag Shell international in das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit zu bringen. Warum eigentlich besonders Shell? Shell ist Träger von Apartheid, von der Ausbeutung und der Unterdrückung der Schwarzen in Südafrika. Shell bricht seit Jahren das von der UNO erklärte Ölembargo gegen Südafrika, beliefert die Bullen dort und die Armee mit Treibstoff, mit Schmiermitteln und Grundstoffen für die Herstellung von Tränengas und Napalm. Außerdem ist Shell der größte Auslandsinvestor in Südafrika. Shell ist aber auch der Träger von Ausbeutung der Umwelt in weltweitem Maßstab. Zum Beispiel ist Shell mitverantwortlich für die Verschmutzung der Nordsee durch die bewusste Einkalkulierung von Umweltschäden durch den Export und Gebrauch des in Europa verbotenen Pestizides Dieldrin. Shell benutzt die Natur wie einen ökonomischen Nullfaktor, als ob sie kostenlos wäre. Alle Folgekosten, seien sie im Gesundheitsbereich, in der Boden- oder Luftverschmutzung, werden automatisch auf die Bevölkerung abgewälzt. Shell ist aber auch einer der wesentlichen Stützen des Griff Westeuropas zur Weltmacht im Bereich der Kontrolle über Primärenergieträger und im Bereich der spitzentechnologischen Forschung, wie zum Beispiel der Gentechnologie. Die Kampagne Shell raus aus Südafrika oder Kill a Multi läuft auch, um eine Perspektive dort, aber auch hier zu unterstützen. Die Multis waren in den letzten Jahren gezwungen gewesen, zum Beispiel ein Konzept zu entwickeln, das auf eine Reform der Apartheid in Südafrika hinausläuft. Sie sind noch nicht gezwungen gewesen, ein Konzept zu entwickeln, das sich gegen die Angriffe in Westeuropa richtet. Aber man hört schon, dass die Angriffe in Westeuropa, zum Beispiel gegen Shell, diesen Multis auch etliches zu schaffen machen. Nicht nur, weil Umsatzeinbußen bevorstehen, sondern weil damit der Name dieses Konzerns, diese schöne Muschel, sehr arg in Bedrängnis gerät. Dieses und was konkret dagegen gemacht werden kann, soll also am Mittwochabend um 20 Uhr in Freiburg in der evangelischen Studentengemeinde Thurnseestraße 19 diskutiert und überlegt werden. Dort soll sich dann auch herausstellen, ob es in Freiburg möglich ist, an diesem internationalen Boykott gegen Shell teilzunehmen, sich dort zu engagieren und vielleicht Erfahrungen aus dem IWF-Treffen in West-Berlin vor anderthalb Jahren aufzugreifen und auch fortzusetzen. Shell raus aus Südafrika, kill a multi.
Ja, heute Abend Frauenversammlung aller Mitarbeiterinnen von Radio Dreieckland. Ich begrüße jetzt hier im Studio neben mir die Rita. Sie war maßgeblich an der Organisation dieser Frauenversammlung beteiligt. Rita, um was soll es denn heute Abend gehen?
Ja, wir hatten ja im vorigen Jahr schon drei Frauenversammlungen. Eine ist ausgefallen, mangels Beteiligung. Und da in diesen vorausgegangenen Frauensitzen ist es darum immer gegangen, dass eine Frauenbeauftragte für Radio Dreieckland gewählt werden soll. Und heute ist es tatsächlich so, dass eine Kandidatin zur Verfügung steht, die Uschi. Die ist auch schon langjährige Mitarbeiterin im Projekt. Und ich hoffe, dass wir dann heute eine Frauenbeauftragte gewählt haben.
Was soll denn diese Funktion von so einer Frauenbeauftragten bei Radio Dreieckland sein? Könntest du das mal so ein bisschen kurz schildern? Sicherlich wird darum heute Abend auch nochmal die Debatte gehen, bevor gewählt wird. Aber vielleicht so aus den Diskussionen der vergangenen Versammlungen kannst du so einen kleinen Überblick uns mal geben.
Ich kann das nochmal versuchen zu rekapitulieren, weil die Protokolle leider abhanden gekommen sind, sodass ich das auch nicht mehr genau im Kopf habe, was nun das Aufgabenfeld der Frauenbeauftragten ist. Es ist auch recht schwierig zu umreißen. Einmal soll es darum gehen, dass sie intern guckt, wie die Strukturen sind, dass sie eine Art Anlaufstelle für die Frauen im Radio sein soll. Darunter kann man sich natürlich auch nicht sehr viel vorstellen. Auf alle Fälle soll es nicht darauf hinauslaufen, dass sie eine Anlaufstelle für Frauen ist, sodass sie alle Unzufriedenheit ansammeln muss und dass sie damit fertig werden soll. Nein, es soll mehr darum gehen, dass Frauen sich bewusster werden, wie patriarchale Strukturen hier im Radio aussehen. Ich meine, das hat sich ja auch im letzten Jahr gezeigt, auch schon über das Radio, was für frauenfeindliche Äußerungen von einzelnen Moderatoren rübergekommen sind. Ja, und dann auch darüber hinaus, über diese Bewusstmachung natürlich, soll dann vielleicht ein vierteljährliches Frauenplenum einberufen werden. Das soll dann diese Frauenbeauftragte organisieren, so Frauen anrufen und so weiter und so fort. Das ist ja ein ziemlicher Aufwand. Darüber hinaus kann sie auch zum Beispiel Frauenworkshops organisieren, zum Beispiel Technikkurse, Rhetorikkurse und so weiter und so fort. Also das wäre jetzt ein ganz grober Überblick. Ich denke, da fehlt noch einiges, aber das ist mir jetzt leider entfallen.
Ja, und dann möchte ich also an dieser Stelle dem, was heute Abend diskutiert wird, auch nicht weiter vorgreifen, sondern ich denke, da wird es nochmal um die Aufgabenfelder gehen und das, was sich die Frauen von Radio Dreieckland denn vorstellen, von ihrer Frauenbeauftragten. Und deswegen hier an dieser Stelle eine ganz herzliche Einladung an alle Mitarbeiterinnen, die uns jetzt hören und das vielleicht nicht mitgekriegt haben oder wieder vergessen haben, dass heute Abend Frauenversammlung ist. Sagst du vielleicht nochmal Termin und Ort?
Das ist im Infobüro wo auch das Freundeskreisbüro ist. Und das sollte um 19.30 Uhr beginnen.
Ja, danke ich dir, Rita. Auf den Ortstafeln wird es weiterhin nicht zu lesen sein. Freiburgs atomwaffenfreie Zone. Auch die Atomtransporte werden weiterrollen. Es hat sich aber auch einiges getan. Auf der heutigen Gemeinderatssitzung in Freiburg wird Bilanz gezogen.
5 Jahre ist sie nun alt, die atomwaffenfreie Zone in Freiburg. Der Gemeinderat, der am 12. März 1985 die Ausrufung Freiburgs zur atomwaffenfreien Zone mit einem Gemeinderatsbeschluss offiziell bestätigte, gedenkt diesem denkwürdigen Datum in der heutigen Gemeinderatssitzung. Die Freiburger Friedenswoche e.V. hatte den entsprechenden Antrag gestellt, nicht zuletzt um diese Thematik wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn wenn sich auch die internationale Lage geändert hat, die vor 5 Jahren beschworene Bedrohung aus dem Osten infolge der dortigen Umwälzungen selbst bei eingefleischten Strategen nicht mehr als Argument gelten kann, die Atomwaffen existieren nach wie vor. Statt ersatzlos abgebaut, werden sie durch andere Atomraketen und atomare Lenkwaffen neuer Konstruktion ersetzt. Auch die zivile Vorbereitung auf den Kriegsfall wird weiter betrieben. So verpflichten zum Beispiel nach Angaben der Aktion Friedenswoche e.V. die Freiburger Universitätskliniken ihre Beschäftigten neuerdings zur Teilnahme am Katastrophenschutz und damit auch zum Zivilschutz im Verteidigungsfall. Was bedeutet es aber, sich atomwaffenfreie Zone zu nennen? Von den 3 Forderungen, die den Beschluss 1985 bildeten, hat sich die Stadt besonders an einen gehalten, all jene Maßnahmen des Zivilschutzes zu unterlassen, die die Bevölkerung das Überleben im Falle einer atomaren Auseinandersetzung vortäuschen könnten. So wurden zum Beispiel der 1980 beschlossene Schutzraum unter der Gewerbeschule nicht gebaut und auch sonst keine Luftschutzräume neu geplant oder Gelder dafür beantragt. Des Weiteren äußerte die Stadt öffentlich ihr Unbehagen an der Winterübung Wintec-Simex im letzten Jahr und kündigte der Landesregierung ihre Bereitschaft auf, an der Übung in Zukunft in dieser Form mitzuwirken. Rechtlich ist sie dazu allerdings verpflichtet und daran wird sich kaum etwas ändern. Hier liegt überhaupt der Hase im Pfeffer, denn in Rüstungsfragen haben die Gemeinden rechtlich nicht viel mitzureden. So wurde der Antrag der Friedenswoche, die Aktivitäten der Rüstungsforschung und Produktion in Freiburg aufzudecken, mit der Feststellung beantwortet, die Stadt besitze keine rechtlichen Möglichkeiten zur Auskunft über Rüstungsaktivitäten bei Firmen und anderen Institutionen. Doch während die Stadt ihren guten Willen mit dem Aufstellen einer Gedenktafel am Hilda-Spielplatz oder auch mit der regelmäßigen Teilnahme an den Konferenzen Gemeinden für den Frieden kundtut, rollen über Freiburgs Straßen und Schienen weiterhin gefährliche Atomtransporte mit Plutoniumladung in die Schweiz, wie uns das Grüne Büro in Emmendingen mitteilte. Die Existenz dieser Transporte ist der Stadt bekannt. Das ist aber auch schon alles, denn die Gemeinden werden im ganzen Bundesgebiet nicht über Atomtransporte unterrichtet und haben bislang auch noch kein Recht auf Information. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Andreas Hildebrand vom Presse- und Informationsamt wiegelt diesen Vorwurf ab.
Es sind Gespräche geführt worden mit dem Regierungspräsidium, das als zuständige Landesbehörde da eher Auskunft geben kann als die Stadt. Das ist bislang ergebnislos geblieben. Meines Wissens gibt es auch außer im Saarland nirgends eine Information an Gemeinden und Kommunen über Atomtransporte.
Mhm. Aber prinzipiell möglich ist sowas also?
Offenbar schon, ja.
Was im Saarland funktioniert, sollte doch auch in Freiburg möglich sein. Klar ist, eine zur atomwaffenfreien Zone erklärte Stadt müsste diese Forderung nach Informationsfreiheit vehement vorantreiben. Auf dem Tagungsordnungsplan der heutigen Gemeinderatssitzung war sie jedenfalls noch nicht vertreten. Die Freiburger Friedenswoche zeigt sich zufrieden mit den Aktivitäten der Stadt in den letzten 5 Jahren. Wichtig sei vor allem der gewaltige Bewusstseinswandel, der in den Köpfen der Verantwortlichen heute Dinge ermögliche, die vor 5 Jahren undenkbar gewesen seien. Doris Günther von der Freiburger Friedenswoche.
Wenn man vergleicht, was wir vor 5 Jahren gekämpft haben und wie heute die Dinge im Bewusstsein sind und eigentlich inzwischen Selbstverständlichkeit in der Wahrnehmung, da ist ja schon was geschehen. aber sicher ein Stück weit eher auf der Bewusstseinsebene. Das würde ich schon auch so sehen. Und dass das halt umgesetzt wird, da muss man immer wieder denen auf die Hinterfüße treten. Ne?
Atomkraftgegner in Frankreich. Das ist ja nun etwas, was nicht so häufig auftritt. Wir erinnern uns hier in der Region natürlich noch an den Widerstand gegen das AKW in Fessenheim, aber dazwischen gab es doch auch sehr viel Todesmeldungen aus Frankreich. Jetzt scheint es ganz im Süden der Französischen Republik anders zu sein. Dazu unser folgender Beitrag.
In einer Zeit, da die marode bundesdeutsche Atomindustrie nichts sehnlicher erwartet als die Selbstauflösung der DDR, um dort ihre in zahlreichen Störfällen bewährten Schrottreaktoren zu bauen, weil ihre Zukunft in der Bundesrepublik immer düsterer aussieht, wird der Europäische Stromverbund gleichzeitig immer enger. Und seit 13 Jahren steht in Fessenheim das Atomkraftwerk, das uns am meisten interessieren sollte, weil es uns am nächsten ist. Fessenheim markierte 1977 in Frankreich den Einstieg in die umfassende kommerzielle Verwertung der Atomkraft. Der Ausstieg ist noch lange nicht in Sicht, im Gegenteil. Diesen Monat soll wieder einmal ein neues AKW in Betrieb gehen. Es steht im Golfesch in Okzitanien, also im Südwesten von Frankreich, zwischen Toulouse und Bordeaux an der Garonne. Und es ist gleichzeitig ein Kristallisationspunkt der Anti-AKW-Bewegung in Frankreich. Ein Interview mit einem Vertreter der Association Stop Golfesch.
Am Sonntag war gegenüber des AKW Golfesch, was noch nicht in Betrieb genommen ist, aber bald in Betrieb gehen soll nach den Plänen der EDF, eine große Demonstration, die erste große seit langer Zeit.
Ja.
Ich wollte dich fragen, ob ihr zufrieden seid und wie die Demo war.
Also, so furchtbar zufrieden bin ich nicht, weil es doch nicht so arg viele Leute waren.
Wie viele waren es denn?
Wir waren, ich habe noch keine genauen Zahlen, aber meiner Schätzung nach waren wir etwa 2000.
Ja.
Und es ist für die Verhältnisse hier angeblich wirklich viel, aber es ist halt gesamt gesehen doch nicht sehr viel.
Es ist eine ländliche Gegend.
Ja, es ist eine absolut ländliche Gegend, in der die Dörfer nur bestehen aus ganz, ganz weit verstreuten Bauernhöfen, in der auch nur noch sehr, sehr alte Leute leben.
Ja.
Also von daher ist es ungeheuer schwierig, natürlich die Leute auch zu erreichen.
Waren denn Leute aus Toulouse da oder aus Bordeaux?
Ja, also hauptsächlich aus Toulouse. Toulouse und Agen.
Ja.
Gestern trotzdem, also ungeheuer viele Familien mit sehr, sehr, sehr vielen Kindern und auch viele, viele alte Bauern, die uns auch schon die ganze Zeit während des Camps unterstützt haben. Also das Camp hat sehr, sehr gelebt von der Unterstützung durch Bauern, die uns also angefangen von einfach Essen mit allem Möglichen bis hin zu Werkzeugen, allen Materialien, die man braucht, um Transparente aufzubauen und so Sachen, da haben die uns ganz stark unterstützt. So, das Positive daran an dem Ganzen ist, dass wir es geschafft haben, dass es eben immer noch nicht in Betrieb geht, obwohl es schon von der EDF-Planung her ziemlich in Verspätung ist. Also gebaut wurde es vor 10 Jahren oder angefangen zu bauen wurde es vor 10 Jahren. Damals gab es sehr, sehr großen Widerstand, gleich am Anfang. Es gab eine Platzbesetzung, es gab auch ein Camp direkt auf dem Platz mit einem sehr, sehr großen Holzhaus, das dann aber nach etwa 2-3 Monaten schon zerstört wurde. Und es gab dann im Mai 82 eine sehr große Demonstration mit mehreren tausend Leuten vom nahegelegenen Valence aus. Das ist so der nächstgrößte Ort daneben. Und die wurde von der Polizei, also von Sondereinheiten der Polizei, ungeheuer brutal zerschlagen. Und seitdem hat sich niemand mehr auf die Straße gewagt. Also der Schock von damals ist den Leuten noch ungeheuer in den Gliedern. Gerade auch die Bauern von dem Ort Golfisch selber haben da noch sehr schlechte Erinnerungen, wie zum Teil ihre Häuser einfach demoliert waren. Und dann war eben erstmal überhaupt nichts mehr. Seit Tschernobyl war wieder ein bisschen mehr so mit Veranstaltungen in der Stadt, Informationsabenden und so. Und dann hatten letztes Jahr im Juni ein paar Leute von einer dieser Mitgliedsgruppen des Kollektivs ziemlich spontan einen dieser Kühltürme bestiegen und sind auch bis ganz hoch gekommen und sind oben geblieben, mehrere Tage lang, und haben dort oben auch gefastet und als Bedingung gestellt, dass eine öffentliche Debatte angefangen wird über das Atomprogramm. Weil der Hauptärger der ganzen Leute hier richtet sich daran, dass alles verheimlicht wird. Es gibt keine offenen, klaren Infos und es wird über die Köpfe der Leute weg entschieden. Also nicht nur, dass es sowieso alles nur von Paris auskommt, sondern dass auch selbst in Paris gar nicht öffentlich im Parlament diskutiert wird, sondern einfach von den Ministern her geplant wird. Und dieses Ziel ist damals bei dieser Turmbesteigung nicht erreicht worden. Aber was dagegen erreicht worden ist, ist, dass die Leute einfach wieder wach geworden sind. Die Leute, also diese Turmbesteiger, sind nach 5 Tagen dann wieder runtergekommen und haben einfach weiter ihre Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Leute sind einfach noch mehr aufmerksam geworden und es war klar, dass Goldfest jetzt im Herbst, also vergangenen Herbst, in Betrieb gehen wollte. Und so entstand dann der Plan, man müsste doch mal wieder etwas Stärkeres und Kontinuierliches anfangen. Und dann gab es den ersten Plan, ein Camp zu errichten und sich eben jeden Sonntag vor dem AKW zu treffen. Und das wurde dann auch so gemacht.
Mhm. Wie gut schätzt ihr denn eure Chancen ein, die Inbetriebnahme endgültig zu verhindern? Es gibt ja ein paar Großprojekte in Frankreich, die die Regierung mehr oder weniger abgesägt hat. Andererseits seid ihr in einer ziemlich abgelegenen Gegend. Aber ihr wollt ja auf höchster Ebene verhandeln, habe ich gehört.
Ja, also abgelegen sind wir, glaube ich, wie fast alle Orte von AKWs, weil die grundsätzlich in sehr einsamen Gegenden gebaut werden, schon aus dieser Überlegung heraus. Genauso wie zum Beispiel auch Malville, sehr, sehr einsam liegt. Aber jetzt von den Chancen her ist es so, dass also Goldfisch hatte ursprünglich schon 4 Blöcke geplant, also 4 Reaktoren. Schon damals sind aufgrund des Protestes 2 aus dem Plan ganz gestrichen worden. Und es existieren jetzt nur 2, die in Betrieb gehen sollen. Davon ist der eine noch gar nicht ganz fertig. Also der Kühlsturm steht zwar schon, aber der Reaktor ist noch nicht fertig eingerichtet. Das soll noch mindestens 2 Jahre dauern. Es handelt sich im Moment nur um den ersten Block. Und dieser erste Block, der sollte ursprünglich im November, Ende November geladen werden, ist dann nicht geladen worden, wegen Probleme im Reaktor selber, und zwar in dem wichtigen Teil, im Dampfgenerator, wo sich das radioaktive Wasser austauscht mit dem nicht radioaktiven Wasser.
Da gab es Risse.
Was meinst
du? Da gab es Risse.
Ja, da gab es Risse, die durch Schlamm kamen in dem Wasser, und es ist bis heute nicht geklärt, woher der Schlamm kommt. Und die EDF selber hat zugegeben, also die Techniker da drin, haben gesagt, es handelt sich um Konstruktionsfehler, also um einen prinzipiellen Fehler. Und daraufhin hat auch das Sicherheitsinstitut angeordnet, dass in sämtlichen Dampfgeneratoren von sämtlichen Blöcken, die genauso sind, also die auch 1300 Megawatt liefern, dass da alles eigentlich getauscht werden müsste. Die müssten erneuert werden. Also der ganze Dampfgenerator müsste erneuert werden. Und dann kommen aber noch 100 andere Probleme dazu, wie dass zum Beispiel jetzt seit neuestem die Hochspannungsleitung, die durch Spanien gehen soll und die den Strom von Goldfisch nach Portugal liefert, dass die noch gar nicht gebaut ist und dass die jetzt, dass Spanien entschieden hat, dass die Goldfisch auf eigene Kosten bauen muss. Und dann gibt es nochmal eine finanzielle Belastung dazu.
Das heißt, in Frankreich gibt es gar keinen Bedarf für den Strom, der da produziert werden soll?
Nein, Frankreich selber ist im Moment erstmal ausgelastet.
Diese Woche verhandeln die Bürgerinitiativen, unterstützt von regionalen Politikern. Die beiden Departementsversammlungen der Region haben einstimmig beschlossen, dass Goldfisch nicht in Betrieb genommen werden soll, mit dem französischen Premierminister Rocard. Die EDF, die Betreiberfirma, hat die Inbetriebnahme aufgeschoben bis zum Tag nach diesem Gespräch.
Litauen ist nicht nur Thema in der bürgerlichen Presse im Fernsehen, es ist auch Thema heute in Radio Dreieckland. Und zwar versuchten wir nachzugehen den Auswirkungen der die Separationsbestrebungen zum Beispiel in Litauen, aber auch anderer Länder und anderer Nationalitäten in der Sowjetunion, was diese Auswirkungen in der Sowjetunion, wie die sich manifestieren und zu was die führen könnten. Dazu jetzt unser nächster Beitrag.
Dass die Union der sowjetischen Republiken seit geraumer Zeit von Verfallserscheinungen bedroht ist, hat sich zuletzt durch den am Sonntagabend vollzogenen Austritt der Teilrepublik Litauen erneut deutlich dokumentiert. Nachdem die von den Litauern niemals akzeptierte Okkupation aus dem Jahr 1939 nun praktisch annulliert ist, durfte Gorbatschows Perestroika in zunehmendem Maße unter Druck geraten. Für Heiko Haumann, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Freiburg, ist mit der Austrittserklärung Litauens ein Stein ins Rollen gekommen, den die sowjetische Führung nur schwerlich wird aufhalten können.
Die Konflikte mit Litauen sind ja schon sehr lang, in Schweden schon sehr lang. Und ich denke, zunächst einmal wird es diejenigen Nationalitäten zu Unabhängigkeitsbestrebungen führen, die auch bisher schon Konflikte hatten, aber nicht so weit gegangen sind, sich nun aus der Union lösen zu wollen. Viel wird meines Erachtens davon abhängen, wie die Führung der Sowjetunion auf diese Unabhängigkeitserklärung reagiert. Wenn es gelingt, einen befriedigenden Modus zu finden, wie man jetzt dann in Zukunft zusammenleben will, in nachbarschaftlichen Beziehungen, wie die gegenseitigen Rechnungen, in Anführungszeichen, ausgeglichen werden und so weiter, dann könnte es wohl möglich sein, dass die Austrittsbewegungen anderer Nationen, Nationalitäten vielleicht in eine Form gebracht werden, die nun doch zu einer, ja, die das Auseinanderfallen der gesamten Sowjetunion vielleicht verhindern können.
Dass die Führung der Sowjetunion dem Beschluss des litauischen Parlaments nicht tatenlos zusehen wird, beweist schon die Tatsache, dass Gorbatschow bereits Entflechtungsmaßnahmen für die litauische Industrie angekündigt hat. Angenommen, die sowjetische Führung reagiert tatsächlich mit der Forderung, die Investitionen der Sowjetunion in die litauische Industrie abzugelten, wird sich eine friedliche Beilegung des Nationalitätenkonfliktes sicherlich nicht erreichen lassen.
Das hielt ich für fatal, wenn jetzt versucht würde aufzurechnen, dann natürlich kann Litauen dann sagen, was ist uns alles an Leid durch den Stalinismus zugefügt worden. Da stellen wir einfach die Gegenrechnung auf. Und dann kommt man, glaube ich, nicht zu einem nachbarschaftlichen Miteinander. Und das, denke ich, würde die Konflikte mit anderen Nationalitäten in der Sowjetunion anheizen.
Dass die Zeichen in der Sowjetunion schon längst auf Föderalismus stehen, hat die Moskauer Führung offensichtlich zu spät erkannt oder sie hat zumindest zu spät reagiert. Aus ökonomischen Eigeninteressen werden die Teilrepubliken eine völlige Loslösung von der Union aber sicherlich nicht anstreben. Ob aus Moskau dann der Vorschlag kommen wird, eine neue und reformierte Union mit den aussteigewilligen Teilrepubliken zu bilden, ist derzeit aber noch nicht abzusehen.
Das wäre die Chance, und ich denke, die Führung hat hier einfach auch versäumt, in den letzten Jahren, kann man schon sagen, nun auf Verhandlungswege zu versuchen, eine neue Union zu bilden. Das ist viel zu spät meines Erachtens angegangen worden, aus welchen Gründen auch immer, kann man lange drüber reden. Aber wenn jetzt solche Verhandlungen liefen, eine Art neue Konföderation zu bilden oder zumindest die wirtschaftlichen Verflechtungen aufrechtzuerhalten, sie eher noch zu verstärken, auf eine gleichberechtigte Grundlage zu stellen, was sie ja lange Zeit nicht waren, dann glaube ich schon, dass es für die Zukunft der Sowjetunion nicht unbedingt nachteilig sein muss, dass ein Teil, ein bestimmter Teil der Einzelrepubliken ausschaltet, politisch ausschaltet.
Heute Abend nun wird sich Gorbatschow im Zuge der Einführung eines Präsidialsystems zum Präsidenten der Sowjetunion wählen lassen. Mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet, könnte Gorbatschow den Ausnahmezustand über weite Teile des Landes verhängen und somit den Separationsbestrebungen einen Riegel vorschieben. Daran, dass sich der designierte sowjetische Präsident dem Druck konservativer Kreise in Moskau unterordnen wird und von militärischen Aktionen Gebrauch macht, will Professor Haumann zwar nicht glauben, doch ausschließen will er diese Möglichkeit nicht.
Die Gefahr kann man sicher nicht ausschließen, weil es innerhalb der sowjetischen Führung sicher starke Kräfte gibt, die nun sagen werden, wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass die Union auseinander ausbricht und dann tritt das Chaos ein und alles fällt auseinander und so weiter und das Regime wird hinweggefegt. Bekannte Argumentation. Ich denke, dass die Gruppe im engeren Umfeld von Gorbatschow zunächst einmal das nicht tun wird, weil das sie ja vollständig unglaubwürdig machen will. Aber es gibt eben die Kräfte, die das machen wollen und Gorbatschow und seine engste Umgebung sicher nicht zu beneiden, wie sie da rauskommen will.
Das Vorhaben, mit der Einführung eines Präsidentenamtes der Legislative eine stärkere Exekutive entgegenzustellen, birgt nach Ansicht von Haumann einige Gefahren für Gorbatschows Perestroika in sich.
Mit guten Gründen argumentieren, das ist im Augenblick eine Möglichkeit, jetzt die Widerstände, die seitens der Bürokratie kommen gegen die Reform, diese Widerstände zu brechen, also einfach die bestehenden Gesetze, die ja wirklich wichtige Fortschritte gebracht haben, und auch in die Realität umzusetzen. Aber der Nachteil dieser Regelung, auch das ist ja in den Diskussionen, das wird ja sehr klar gesagt worden, besteht natürlich darin, dass nun vielleicht dann alles von dieser Machtfülle abhängig gesehen wird. Dass man also sagt, er muss jetzt diese Macht auch so einsetzen und wenn das nicht klappt, dann muss er eben wieder weg und alles ist gescheitert. Mhm. Ich denke, der ursprüngliche Anlauf, den Gorbatschow und seine Leute da versucht haben, nämlich sowohl von oben die Reform zu machen, als auch jetzt breite Massen hinter die Reform zu bringen, wäre an sich der sinnvollere. Nur ist er bisher nicht gelungen, weil den Massen einfach die ökonomische Grundlage fehlt. Es geht ihnen ja immer schlechter und von daher kann man nicht erwarten, dass sie sich begeistert hinter dieser Reform stellen. Aber
die Sowjetunion dürfte momentan jedenfalls gut beraten sein, den föderalistischen Tendenzen nicht mit Brachialmaßnahmen wie Industrieentflechtungen oder der Verhängung von Ausnahmezuständen entgegenzuwirken. Vielmehr sollte nun in etwas schnelleren Schritten versucht werden, eine Neugestaltung der Union auf der Basis von ökonomischer und politischer Gleichberechtigung zu vollziehen. Schließlich hatte Gorbatschow von Beginn an angekündigt, einen Verfassungsartikel einzuführen, der es jeder Teilrepublik ausdrücklich gestatten sollte, sich von der Union zu lösen. Damit wurde in Moskau aber freilich viel zu lange gewartet, sodass Gorbatschow nun aufpassen muss, dass ihm die Zügel seiner Perestroika nicht aus den Händen gleiten. Die sowjetische Botschaft in Bonn verweigerte heute Nachmittag übrigens gegenüber Radio Dreieckland in der Frage der litauischen Unabhängigkeitserklärung eine Stellungnahme abzugeben.
Und der DDR in 5 Bundesländer.
Ja, unser Schwerpunktbeitrag zu der Frage des Konkurses des Dreisam Verlags hier in Freiburg, der muss leider verschoben werden, weil nämlich unser eingeladener Gesprächspartner bisher noch nicht bei uns im Studio aufgetaucht ist. Vielleicht hat er uns nicht gefunden. Hier auf dem Kreta-Gelände fangen gerade die großen Bleiumwälzungsarbeiten an. Der halbe Hof ist aufgebaggert, weil ja hier die Erde sehr bleiverseucht ist und endlich die Stadt anfängt, den Hof zu sanieren. Ich hoffe, dass wir dann in einer der nächsten Infosendungen euch über den Dreisam Verlag, über die Perspektiven und die Gründe seines Scheiterns und eventuell neue Zukunft berichten können. Wir gehen jetzt gleich über zu unserem letzten Beitrag, der jetzt doch noch Platz gefunden hat und der sich mit der jüngsten EG-Apfelnorm beschäftigt. Wie groß müssen EG-Äpfel sein? Oder ganz im Ernst, welche Auswirkungen hat diese Apfelnorm auf Verbraucher, Verbraucherinnen und Hersteller, Herstellerinnen?
Die EG in ihrer Funktion als oberste Planungsbehörde für die europäische Wirtschaft trat bisher von einem Fettnäpfchen ins andere. Alle, aber auch wirklich alle, schimpften über unsinnige Entscheidungen, verquere Richtlinien und absurde Standards. Fast ein Lacherfolg könnte daher die neueste Entscheidung der Europäischen Kommission sein, dass Äpfel nur noch verkauft werden dürfen, wenn sie den Durchmesser von 55 mm nicht unterschreiten. Zur Erläuterung Bernhard Kühnle von der Verbraucherinitiative.
Also diese die Erhöhung des Mindestdurchmessers ist einmal eine Sache, die von der EG-Kommission eigentlich nicht aus dem Gesichtspunkt Verbraucherpolitik heraus gemacht worden ist, Verbraucherschutz, wie das häufig vorgegeben wird, sondern ist gemacht worden, um die Apfelmenge auf dem Markt zu verringern. Das heißt, alles, was kleiner als 55 mm ist, darf nicht mehr verkauft werden, überschwemmt die Märkte nicht mehr. Insofern ist es ein Mittel zum Überschussabbau und zur Einsparung von Marktordnungskosten bei der EG.
Das darf also auch nicht mehr über den Direktvertrieb jetzt ab Bauernhof bzw. auf dem Markt oder so passieren? Darf
gar nicht mehr verkauft werden, weil es in den Handelsklassenverordnungen einfach festgelegt ist, dass diese Handelsklasse 3, dass alles, was kleiner als 55 mm ist Handelsklasse 3, es ist also noch eine Handelsklasse, aber die darf nicht mehr in den Verkauf gelangen. Also das betrifft auch den Bauern im Prinzip, auch wenn das schlecht zu kontrollieren ist, aber es betrifft den Bauern, der seine Äpfel direkt ab Hof an seine Kunden verkauft, genauso wie den Händler auf dem Wochenmarkt, den kleinen Bioladen und den Supermarkt.
Diese Verordnung, die wird ja jetzt erstmal sozusagen die Menge reduzieren, das bedeutet aber auch sicherlich eine Wertung hinsichtlich der momentan auf dem Markt befindlichen Sorten.
Richtig, also natürlich ist es so, dass es sich absolut natürlich nicht lohnt für Obstbauern, Äpfel zu erzeugen, die kleiner sind als 55 mm. Das gibt zwei Möglichkeiten, größere Äpfel zu produzieren. Da ist einmal der Punkt, dass man alte Apfelsorten immer stärker rausdrängt damit, weil die alten Apfelsorten, die an Standort angepasst sind, vielleicht auch resistenter sind gegen Schädlinge, eben kleinere Äpfel hervorbringen. Und das Zweite ist, dass man mit immer mehr auch Düngemitteln, Pflanzenbehandlungsmitteln oder gar Wachstumsförderern, wie das auch ja zulässig ist, im Obstbau hantiert. Und es ist so, dass bis zu 20 Mal im intensiven Apfelanbau gespritzt wird, um eben wirklich möglichst große Äpfel zu erzeugen, die man dann auch gerade noch verkaufen kann. Ne? Neben diesem Mindestdurchmesser ist es auch so, dass der Durchmesser für die beste und teuerste Handelsklasse ja auch erhöht worden ist, um also extra Äpfel zu produzieren, die am teuersten verkauft werden können, reicht es jetzt nicht mehr 65 mm zu haben, sondern muss mindestens 70 mm haben, um überhaupt in die höchste Handelsklasse zu kommen. Und das heißt natürlich immer mehr Chemie, immer mehr Düngemitteleinsatz und immer mehr diese Hochleistungssorten, die möglichst viel Wasser speichern können, aber die von den Inhaltsstoffen immer schlechter werden.
Da gibt es also keine anderen Kriterien außer dieser Größe, ja?
Es gibt noch andere Kriterien, die sind aber genauso absurd. Es ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass bei roten Apfelsorten die Außenfläche des Äpfels zu mindestens der Hälfte rot sein muss. Also der Anteil der Farbe auf der Außenfläche des Apfels ist vorgeschrieben, um in irgendeine Handelsklasse, in die jeweilige Handelsklasse dann reinzukommen. Die absolute Fleckenfreiheit ist vorgeschrieben. Das sind so die drei Kriterien. Einmal die Farbe, die Größe und die Fleckenfreiheit. Und also auch so ein bisschen scharf oder so, was ja völlig unbedenklich ist. Das darf alles nicht drauf sein, um hohe Handelsklassen zu kriegen. Aber das sind alles Kriterien, die unserer Meinung nach überhaupt nichts mit Qualität zu tun haben, sondern nur mit absurde Kriterien, die was mit Optik zu tun haben, letztendlich, die was mit Werbung und Verkaufshilfe zu tun haben, damit man den knackigen Apfel nach außen darstellen kann, die aber nicht im Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern sind, die kritisch an den Konsum rangehen und auf ihre Gesundheit achten wollen.
Wenn jetzt ein Biobauer beispielsweise natürlich nicht solche Äpfel nachweisen kann, erstens weil er alte Sorten verwendet, zweitens weil er eben keine Düngemittel jetzt verwendet oder eben auch keine intensive Apfelkulturen betreibt, was kann er jetzt tun? Ist der auf Gedeih und Verderb diesen EG-Schwachsinnsnormen unterworfen?
Ist er. Also egal, ob er über den Handel vertreibt oder ob er direkt ab Hof vermarktet, die Regelung, dass er unter 55 mm nicht vermarkten darf, die gilt auch für ihn. Es ist jetzt nicht so, man darf das jetzt auch nicht ganz überspitzen, dass der Biobauer grundsätzlich nur Äpfel hat, die kleiner als 55 mm sind. Aber es gibt schon gewisse Sorten und unter gewissen Standortbedingungen, wo eben nicht so intensiv gespritzt und gedüngt wird, halt eine Menge Äpfel, gerade im kontrolliert biologischen Anbau, die kleiner als 55 mm sind. Das werden nicht alle sein, aber es wird ein relevanter Anteil sein. Ne?
Was können jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher gegen so eine Regelung machen?
Also wir propagieren zwei Wege. Das eine ist, dass man politisch dagegen protestiert. Wir haben, um das möglichst vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern einfach zu machen, eine Postkartenaktion gestartet. Man kann also bei der Verbraucherinitiative in Bonn Postkarten anfordern mit einem vorgedruckten Text, adressiert an Herrn Jacques Delors, Präsident der EG-Kommission, wo man auf diese Unsinnigkeit dieser Verordnung hinweist, wo man dagegen ganz heftig protestiert. Die zweite Sache ist, dass wir natürlich allen Verbraucherinnen und Verbrauchern empfehlen, die Abstimmung an der Ladentheke auch zu machen. Das heißt, auch bewusst im Geschäft die Handelsklasse 1 groß, glänzend, fleckenfrei liegen zu lassen und die Chance zu nutzen, direkt beim Bauern oder die Chance zu nutzen, über einen kontrolliert biologischen Anbau, wie auch immer, sich Äpfel zu kaufen, die weniger intensiv produziert worden sind, um einfach mal neue Qualitätskriterien in den eigenen Konsum auch reinzubringen. Und vor allen Dingen auch, um den Bauern deutlich zu machen, es ist ein Gerücht, dass der Verbraucher grundsätzlich den großen und glänzenden Apfel will. Und es ist richtig, dass die Verbraucher zunehmend auf die innere Qualität und auf die Rückstandsfreiheit achten und nicht nur auf die Optik bei den Produkten.
Um weiterhin herzhaft zubeißen zu können, sollten Verbraucher und Produzenten zusammenarbeiten. Zwar werden jetzt Bauern, die auch kleine und feine Äpfel anbieten, nicht sofort in die Illegalität gehen. Aber ein Sympathisantenumfeld wäre hier am Platz. Na also. Apropos, Protestpostkarten gibt's bei der Verbraucherinitiative Postfach 53 Bonn 1.
Ja, und schon sind wir bei unseren Veranstaltungshinweisen. Also zunächst die Volksküche heute Abend, Dienstag, 13.03. um 20 Uhr. Sie findet statt in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg und es gibt, Cocido y Postre, so ähnlich.
Was Postres. Auch immer das heißen mag.
Was auch immer das heißen mag, jedenfalls mag es sicherlich gut schmecken. Heute Abend 20 Uhr Volksküche in der Habsburger Straße 9 in der Fabrik.
Das Antifaschistische Stadtbündnis lädt zur nächsten Sitzung ein, und zwar am 13.03., also heute um 20 Uhr in der Gaststätte Agropolis. Auf diesem Treffen soll eine inhaltliche Plattform ausgearbeitet werden, mit der sich das Antifaschistische Stadtbündnis dann im Vorfeld des 1. Mai in die Aktivitäten der Gewerkschaften einschalten will. Es bilden sich bereits verschiedene Gruppen, die verschiedene Themen bearbeiten wollen und diese dann auf dem Treffen formulieren sollen. Diese Plattform soll dann schließlich in Form einer Zeitung veröffentlicht werden. Also heute Antifaschistisches Stadtbündnis um 20 Uhr in der Gaststätte Agropolis.
Ja, als nächstes nochmal der Hinweis auf unser Mitarbeiterinnen-Treffen, die Frauenvollversammlung aller Mitarbeiterinnen von Radio Dreieckland, heute Abend 19.30 Uhr in der Adlerstraße 12 im Infobüro.
Um 20 Uhr im Jos-Fritz-Café im Rahmen der Vortragsreihe Jour Fix geht es um die Antiquiertheit des Krieges und die Zukunft der Soldaten. Ein Zitat aus diesem kleinen Beitext: Dieser reine Krieg, in dem das Moment der Gewalt absolut wird, ist nicht mehr führbar, gerade weil er herbeiführbar ist. In den Kommandozentralen denkt man jedoch über anderes nach als über ein Ende militärischer Gewalt. Darüber geht es heute um 20 Uhr im Jus-Fritz-Café, Wilhelmstraße 15.
Wir springen von Freiburg nach Lahr, aber wir bleiben beim heutigen Datum. Die Arbeitsgemeinschaft Frieden aus Lahr ruft auf zum Osterdemonstrieren, und zwar gegen die kanadischen Militäranlagen dort in Lahr. Dazu gibt es heute ein Vorbereitungstreffen, und zwar im Ort Grünes Zentrum, Kaiserstraße 80 in Lahr. Zeitpunkt heute Abend 20 Uhr, Vorbereitung der Osterdemonstration, der Osteraktivitäten für einen sofortigen Abzug der kanadischen Streitkräfte in Lahr.
Und dann noch ein Nachtrag zu der Kurzmeldung über die Anti-Shell-Kampagne bzw. der Bedeutung von Shell in Südafrika. Das Vorbereitungstreffen für diese Shell-Kampagne in Freiburg findet am Mittwoch, also morgen um 20 Uhr in der ESG in der Turnsiestraße 16 statt. Wer sich also beteiligen will am Vorbereitungstreffen der Shell-Kampagne, morgen 20 Uhr in der ESG.
Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Infosendung. Verantwortlich dafür war Jo, Jo und Traudl und Michi. Und das waren sie, die
Nachrichten von Radio Dreieckland.